und ich möchte uns den Predigttext lesen, Philipper 4, die Verse 1 bis 7. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Siegfried, und du nächste Woche auch wieder kommst, wolltest du das ein bisschen aufteilen. Und so lese ich Philipper 4 ab Vers 1. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Ja, ich freue mich, oder wir freuen uns, dass wir heute wieder unter euch sein dürfen und mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ja, ich habe als Predigttext einen Text aus dem Philipperbrief, den wir gerade gehört haben, ausgesucht. Und Martin meinte, wenn du zweimal hintereinander kommst, kannst du ja auch eine Fortsetzung machen. Ich nehme dich beim Wort. Ja, na, ich mache das nächste Woche weiter. Also wir werden heute die ersten sieben Verse, die wir vorher gelesen haben, gehört haben, darauf eingehen. Und ich habe das überschrieben mit befähigt werden zu einem christlichen Lebenswandel. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, muss man da überhaupt zu befähigt werden? Ist das nicht alles ganz normal und läuft das nicht so wie am Schnürchen in unserem Leben mit dem Glauben und alles, was damit zusammenhängt? Ja, ich denke, wir müssen uns immer wieder auch von Gottes Geist befähigen lassen, auch in unserem persönlichen Leben, dass wir da auch in dem leben, was wir eigentlich sind. Und ich glaube, deshalb hat auch der Apostel Paulus und andere immer wieder auch gewisse Texte geschrieben, die in die Richtung gehen, weil sie uns was zu sagen haben. Ja, den Philipperbrief, den schrieb ja ein Mann, der äußerlich keinen Grund zur Freude hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Er schrieb aus dem Gefängnis, er musste einsitzen wegen seines Glaubens, weil er an Jesus Christus glaubte, hat man ihm die Freiheit genommen. Ich weiß, wie in der JVA Wittlich sich manchmal die Gefangenen aufregen, dass man ihnen die Freiheit nimmt, aber man hat sie ihnen genommen, weil sie eben auch was verbrochen hatte. Paulus hat das nicht. Er hat an Jesus geglaubt und die Haftbedingungen waren miserabel, seine Zukunft stand auf dem Spiel. Und das war gar nicht so einfach. Und wenn man so in so einer Situation lebt, ist das wirklich, ja, man muss die Herausforderungen auch annehmen können. Und dennoch spürt man hier in diesem Brief, in diesen vier Kapiteln, es sind ja nur vier Kapitel, in jeder Zeile des Briefes die Zuversicht, die Paulus hat. Das ist ein Mann, der hat eine Zuversicht und er hat nicht nur eine Zuversicht, sondern er verbreitet sie auch, er versucht sie auch anderen zu geben. Er ist getragen von einer tief verankerten Freude. Und diese Freude wird zwar immer wieder überdeckt durch äußere Umstände, aber ja, diese Freude ist einfach nicht totzukriegen. Das wünschen wir uns vielleicht auch manchmal, dass mehr Freude in unser Leben hineinkommt. Dass die Freude tiefer geht, dass die Freude auch durchträgt durch manche Schicksalsschläge oder Situationen, die eben nicht einfach sind, wo wir durchgehen müssen. Ja, und das Geheimnis dieser Freude liegt nicht in Paulus selbst, das liegt in Jesus Christus. Paulus nennt ihn seinen Herrn. Ihm hat er sich mit Leib und Seele verschrieben. Von ihm will er nie mehr im Leben loslassen. Das ist seine Vision, das ist sein Motto, an Jesus hält er fest. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, zu der er eine besondere Verbundenheit hat. Wenn man so die letzten Verse in dem Kapitel nochmal liest, wird das auch nochmal deutlich. Eine tiefe Verbundenheit. Die Gemeinde liegt ihm am Herzen. Und wenn dir etwas am Herzen liegt bei jemand anders, ne, und da was nicht stimmt, ne, dann lässt du das nicht einfach so laufen, sondern dann versuchst du auch einem Menschen zu helfen. Ja, er spricht Dinge an, die durcheinander geraten sind, die wieder in Ordnung gebracht werden müssen. Ja, und das werden wir uns gleich mal anschauen. Ja, ich habe zu der Predigt 5 Punkte. Und das nächste Mal habe ich nur 2. Ja. Erstens, Beziehungen zum Guten wenden. Beziehungen zum Guten wenden. Beziehungen sind ja ein Teil unseres Lebens. Sie prägen unser Leben in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, in der Welt. Und es gibt eine ganze Reihe Beziehungen, die können wir uns nicht aussuchen. Die kriegen wir irgendwie einfach so aufgedrückt und da musst du dann mitleben. Sie sind unmittelbar von unserem Standort, von unserer Verantwortung, von unserer Aufgabe, von unserer Umgebung abhängig. Zum Beispiel die Eltern und Verwandten, die können wir uns nicht aussuchen. Die Arbeitskollegen kann man sich auch nicht so aussuchen. Und die Mitbewohner, die Nachbarn und auch in der Gemeinde sind wir zusammengewürfelt. Wir haben uns nicht ausgesucht, wir sind zusammen. Ja, und diese Beziehung können wir uns nicht aussuchen, aber wir haben in der Hand, wir können Einfluss nehmen, indem wir versuchen, dass diese Beziehungen ordentlich gelebt werden. Und dass, wenn die Beziehung sich schlecht, negativ entwickelt, können wir Einfluss nehmen durch uns persönlich, dass sie sich zum Guten wenden. Ja, wenigstens der Paulus ist darum bemüht. Er ist darum bemüht. Die Christen damals waren auch nicht vollkommen, genauso wie die Christen heute auch nicht vollkommen sind. Oder kennt ihr jemanden, der vollkommen ist? Jeder Mensch hat Fehler. Und in Vers 2 lesen wir hier, Ephodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Also, das kommt hier am Anfang des Kapitels. Und diese beiden Frauen hatten wohl eine wichtige Stellung in der Gemeinde und sie waren wohl, das steht jetzt nicht genau da, aber wegen unterschiedlicher Auffassung oder was weiß ich, aneinander geraten. Und ihr Verhalten war schädlich, es schadete der Botschaft, es schadete der Gemeinde und es belastete auch die Betroffenen. Und wenn so Situationen sind, dann muss man sich die Frage stellen, was tut man denn eigentlich, wenn etwas dann eben nicht mehr so läuft? Wie geht man, ja, was kann man überhaupt da machen? Manche lassen die Sache dann einfach laufen, dass sie denken in der Hoffnung, dass die Gemüter sich irgendwann beruhigen werden, dass da vielleicht die Sache sich von alleine der Knoten löst. Paulus geht die Sache an. In Vers 3 sagt er, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Das ist auch ein interessanter Vers. Also, Paulus macht es jetzt nicht so, dass er jetzt auf diesen beiden da rumhackt und die jetzt erstmal fertig macht und so weiter, ne? Sondern er stellt erstmal, kann man auch von lernen, dass Positive, das Gute heraus. Die beiden Frauen waren Profis. Und sie wussten auch, wie man mit Streitproblemen umgegangen ist. Das können zwei ganz gut gestandene Christen sein, die wissen alles, aber es funktioniert dann trotzdem nicht in gewissen Situationen. Und die Sache war verfahren und sie war aus dem Ruder geraten. Und ich denke, nicht selten geht viel daneben oder geht es nicht gut, wenn man sich nicht von außen in gewissen Situationen von außen Hilfe holt. Wenn man nicht mit anderen spricht, was soll ich da jetzt machen? Wie soll ich da weitermachen? Wie soll ich da die Entscheidung jetzt treffen? Paulus schaltet einen Vermittler ein, wie er hier schreibt, wie es hier steht in der Lutherbibel, einen treuen Gefährten aus dem Kreis, nehme ich an, aus dem Kreis der Gemeindeleitung, auf den er sich verlassen kann, dem er das zutraut, dass er auch wirklich etwas da bewegen kann. Er soll die Sache richten. Und Paulus verweist dann eben, wie ich das gerade schon mal erwähnt habe, aber erst einmal auf das Gemeinsame. Diese beiden bewirkten, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft. Sie waren im Evangelistischen, in der Mission, also dass sie Menschen für Jesus erreichen wollten, sie waren dafür zuständig. Und sie nahmen ihr Christsein offenbar auch sehr ernst, aber sie kamen nicht mehr miteinander aus. Das kann auch so sein im Leben, dass da zwei sind, die es richtig gut meinen und trotzdem funktioniert es nicht. Man geht für das Evangelium und trotzdem funktioniert es untereinander nicht. Und Mitarbeiter, die sich für das Evangelium und die Gemeinde einsetzen, sind eben auch Anfeindungen ausgesetzt. Also dass wir vom Feind angefochten werden, das passiert immer wieder. Und die Einheit der Kerntruppe steht auf dem Prüfstand, immer wieder. Aber was macht man dann? Paulus macht jetzt Folgendes. Er sagt, erinnert euch, wer euch verbindet. Wer verbindet uns? Es ist der Herr Jesus Christus. Und nur in dieser Verbindung mit Jesus Christus, mit diesem Herrn, ist eine geistliche Lösung möglich. Wir sollen unser gemeinsames Ziel nicht belasten, Differenzen mit Streit und Uneinigkeiten. Wir sollen gucken, wem dienen wir eigentlich? Wir dienen unserem Herrn Jesus Christus am Evangelium. Das verbindet uns und da müssen wir auch sehen, dass wir da uns ordentlich auch verhalten. Aber was kann man denn tun? Manchmal müssen wir Kompromisse eingehen, die sind auch manchmal nötig. Und manchmal ist es auch wichtig, dass man nicht unbedingt auf sein Recht pocht. Manchmal kann man Dinge auch so oder so sehen. Manche Dinge von der Bibel sind klar, aber manche Dinge kann man auch so oder so sehen. Und manchmal ist auch Trennung nötig. Trennung nötig, wie bei Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 15, die den Streit ausgefochten haben und haben gesagt, wir trennen uns jetzt. Und sie gehen ihren Weg für den Herrn weiter. Und ich denke, wenn die Einheit gestört ist, dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, nicht damit abfinden. Wir brauchen einen Reset, einen Neustart. Nur so werden wir für die Sache Jesu zum Segen. Und das ist in diesem ersten Punkt, dass die Gemeinschaft, die Beziehung zum Guten gewendet werden soll. Daran müssen wir immer wieder arbeiten. Das fällt uns eben nicht so in den Schoß. Da sind wir immer wieder gefordert und das sollten wir uns auch zum Ziel nehmen. Und der Paulus geht dann weiter, der zweite Punkt. Und zwar geht es darum, mit der Freude im Herrn leben. Mit der Freude im Herrn leben. Gott hat den Menschen mit dieser Gabe der Freude ausgestattet, sodass sich der Mensch, also jeder von uns, kann sich über unwahrscheinliche verschiedene Dinge im Leben freuen. An Gottes wunderbarer Schöpfung, an den großen und kleinen Dingen des Lebens können wir uns freuen. Und jetzt, auch wenn es so viel geregnet hat, ist alles grün an der Natur, können wir uns freuen. Aber es gibt noch eine andere Freude, die ist von einer ganz, ganz anderen Qualität. Und das sagt Paulus hier, es ist die Freude im Herrn. Was ist das für eine Freude? Im Galaterbrief erwähnt der Apostel Paulus, es ist die Frucht, eine Frucht des Heiligen Geistes. Also wenn wir Christen sind, dann gab Gott uns seinen Geist. Und mit dem Geist ist die Frucht des Heiligen Geistes in uns hineingelegt. Und jetzt soll sich das in unserem Leben auswirken. Die Freude, die Frucht des Geistes. Und diese Freude, ja, die ist auch nicht abhängig vom Erfolg oder Reichtum oder von guten Tagen. Ist sie eigentlich nicht abhängig, diese Freude. Und diese Freude leitet sich nicht von den einzelnen Erfahrungen des Lebens ab, wie wir bei Paulus sehen. Er ist im Gefängnis und er hätte allen Grund zu jammern und zu meckern und diese Umstände zu beklagen und eine Aufsichtsbeschwerde machen, was weiß ich, wie wir das in der JVA immer wieder sehen, dass die Gefangenen das tun, weil es ihnen das angetan wird, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Paulus nicht. Er leitet diese Freuden nicht von den äußeren Umständen und Erfahrungen ab. Und diese Freude hat eine unversiegbare Quelle. Warum? Weil sie nicht aus mir herauskommt, sondern sie kommt aus dem Herrn. Und deshalb ist das so wichtig. Anscheinend gab es in Bezug auf diese Freude vielleicht sogar eine Not in dieser Gemeinde. Eine Not in der Gemeinde. Nur so ist eigentlich zu verstehen, dass Paulus zweimal in einem Satz sagt, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Also tut es einfach in den Lebenssituationen, in die ihr hineingeratet, die einfach so da sind. Und ich glaube, wenn ich euch so anschaue, oder wir mal drüber nachdenken, so haben wir alle Situationen, wo eigentlich menschlich gesehen die Freude nicht da sein sollte. Aber die Freude, wir freuen uns über Äußerlichkeiten, wir freuen uns über Geschenke, über die Dinge, die wir kriegen, wir können uns über so vieles freuen. Aber ich habe mich jetzt gefreut, ich habe meinen uralten, 35 Jahre alten Föhn repariert. Ja, habe ich meiner Frau gesagt, dein Held. Sie meinte zwar, ich soll einen Elektriker holen oder wegschmeißen. Aber das gibt auch Freude, wenn uns mal etwas gelingt, wo man sagt, okay, das hast du gemacht. Ne? Das Ding geht wieder, das ist sauber gemacht und das kann die nächsten 35 Jahre weiter dienen. Ja, es überlebt mich vielleicht noch, können die Kinder das erben. Also wir können uns über diese Dinge freuen. Ne? Aber was bedeutet das? Freut euch in dem Herrn. Auch in schwierigen Tagen gibt es keinen Grund, die Freude im Herrn zu verlieren. Ist Jesus unser Lebensinhalt, die Lebenserfüllung, dann lassen sich auch die Höhen und Tiefen mit ihm bewältigen. Und ich denke, es ist ja auch nicht gemeint, die Freude im Herrn, dass wir da den ganzen Tag jubelnd rumspringen, ne, während wir da einen schweren Sack zu tragen haben, ein schweres Päckchen, sondern das ist ja manchmal auch so eine innere Freude. Ne? Das wirkt sich einfach so aus. Ja, es stellt sich die Frage, stehen wir eher in Gefahr, in den Tiefen unseres Lebens unsere Freude im Herrn zu verlieren? Oder stehen wir eher in Gefahr, von den Dingen dieser vergänglichen Welt verzaubert zu werden und dann diese Freude im Herrn zu verlieren? Ich persönlich glaube, dass wenn man sich an die Dinge dieser Welt klebt, wir haben ja alle damit zu tun, aber wenn man sich daran klebt, wenn man sagt, das ist alles wichtig, wichtiger als, dass man dann die Freude im Herrn verliert, weil diese Dinge, die können mir wirklich die Freude nicht geben, die Gott auch in diesen schweren Tagen des Lebens für mich bereithält. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich nicht von dem Falschen einnehmen lässt. Ja, deshalb werden wir ermutigt, mit der Freude im Herrn zu leben. Und das führt mich zum dritten Punkt, mit der Nähe Jesu rechnen. Hier in Vers 5 sagt der Apostel Paulus, der Herr ist nahe. Wir sagen das manchmal, wenn wir Besuch erwarten, kriegt man eine Nachricht, ich komme bald. Wir haben jetzt Besuch gekriegt, kurzfristig Übernachtung von Freunden. Die kamen dann was früher, da haben sie eine Nachricht geschrieben, die ich gar nicht gelesen hatte. Sie standen vor der Tür und klingelten. Und wir haben es auch reingelassen. Ne? Sie durften auch übernachten, haben noch was zu essen gekriegt. Ja, auf jeden Fall ist das so, dass das dann so kurzfristig manchmal ist. Aber hier steht wirklich, der Herr ist nahe. Ein Christ kann sich, das ist ja auch die Situation oder die Problematik, in den Dingen dieser Welt verlieren. Ein Christ steht auch in der Gefahr, am Willen Gottes vorbeizuleben. oder daran zu zweifeln oder überhaupt die Dinge so zu sehen, wie Gott sie für uns vorgesehen hat. Und wir stehen in dieser Gefahr und das ist wohl der Grund, warum Paulus diesen Zwischenruf macht, der Herr ist nahe. Ne? Also, bevor du bist in einer Lebenssituation und plötzlich sagt dir jemand, du hast gar nicht so das Gefühl, der Herr ist dir wirklich nahe. Ne? Und lass uns miteinander reden, lass uns miteinander beten. Denn auf den ersten Blick passt dieser Satz, der Herr ist nahe, nicht zwischen die vielen Anweisungen, die wir hier haben. Da passt er eigentlich nicht rein. Ne? Aber auf den zweiten Blick sehen wir, dass wir ohne die Nähe Jesu, unser Christsein, nicht leben können. Also wenn ich als Christ nicht weiß, dass der Herr mir nahe ist, dann kann ich mein Christsein nicht so leben, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Eigentlich sollten wir damit rechnen, wie er auch gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich gehe wirklich mit euch bis zum letzten Atemzug, bis ich euch zu mir hole. Ja, deshalb der Herr ist nahe. Und dem Paulus war das auch wichtig hier. In diesen wenigen Versen habe ich gesehen, steht ja viermal, da spricht er davon, meine Freude und meine Krone steht fest in dem Herrn. Also da weist er darauf hin, wo diese Kraft, wo diese Zuversicht herkommt. Oder dann freut euch in dem Herrn. Oder in Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn. Ja. Und Paulus ist das einfach wichtig, dass er sich auf den Herrn konzentriert und nicht auf das, was er vielleicht tun kann oder auch nicht tun kann. Weil das zieht uns ja oft runter, wenn wir nur uns sehen, wenn sich alles um mich dreht, ne, dann kriege ich irgendwann Probleme. Nein. Der Herr ist wichtig. Alles hängt hier voneinander ab, muss man auch sehen. Wenn es um die Freude geht, die Freude wirkt Güte. Freude wirkt Güte. Güte macht froh. Und beides wird geschenkt durch wen? Durch die Gegenwart des Herrn. Durch die Gegenwart des Herrn, Jesus. Sie führt dazu, dass wir mit dem Herrn über alles sprechen können. Alles, was uns bewegt, dürfen wir ihm wirklich im Gebet immer wieder sagen. Und dadurch werden wir in seiner Nähe nur so gewisser, und das ist die Frucht. Die Frucht ist der Friede Gottes. Davon ist ja auch noch die Rede. Wenn ich nicht gütig bin, dann werde ich auch keinen Frieden haben. Wenn ich keine Freude habe, dann werde ich auch diesen Frieden nicht haben. Also es hängt schon ein bisschen mit unserer Lebensweise zusammen, wie sehr wir im Herrn leben. Ja, also der Herr ist nahe, damit dürfen wir rechnen. Und es gibt eine zweifache Nähe, da will ich jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen, aber mal kurz erwähnen, es ist seine unsichtbare gegenwärtige Nähe, mit der wir rechnen sollen. Mit seiner unsichtbaren gegenwärtigen Nähe kannst du rechnen. Du siehst den Herrn ja nicht, aber du kannst mit ihm rechnen. Er hat ja gesagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin immer bei dir. Und das ist eine Nähe, die in den vielen kleinen Bereichen des Alltags uns Mut und Kraft gibt. Also der Jesus will in unserem Alltagsleben uns nahe sein. Egal wie es aussieht, egal was kommt, will er uns nahe sein. Und dann ist es seine sichtbare zukünftige Nähe. Also erstmal die unsichtbare gegenwärtige Nähe oder dann die sichtbare zukünftige Nähe. Wie es auch in der Bibel steht, in Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken. Also er kommt sichtbar wieder. Vorher holt er seine Gemeinde zu sich, aber dann kommt er sichtbar wieder auf diese Erde. Und das wird uns hier gesagt. Und deshalb ist das Reden von der Wiederkunft Jesu Christi kein Märchen. Also wenn man mit Menschen darüber redet, über den Glauben manchmal und über das Evangelium und Jesus kommt, die lachen ja manchmal, ne? Die denken, das ist ein Märchen. Ja, wenn ich ja auch nicht an ihn glaube, dann kann ich das ja auch nicht anders sehen. Dann muss ich es wahrscheinlich so sehen. Nee, es ist kein Märchen. Jesus kommt wieder, um sein sichtbares Reich auf diese Erde aufzurichten. Ja, der Herr ist nahe. Also rechne mit seiner Nähe in deinem Leben. Und obwohl der Herr nahe ist, haben wir Probleme. Und das ist so der vierte Punkt in Vers 6 hier. Sorget euch um nichts. Und das habe ich mal überschrieben, mit den Sorgen richtig umgehen. Wir haben auch Sorgen. Wer hat sich heute schon gesorgt? Jeder sorgt sich irgendwie. Schaut mal eine Woche zurück, da gibt es so manche Sorgen. Ja, manche Sorgen, die kriegen wir in den Griff und manche Sorgen kriegen wir nicht so in den Griff. Von den Sorgen kann sich aber niemand freisprechen. Aber Sorgen sind nur dann sinnvoll, wenn sie mich zu einem positiven Handeln bewegen. Also das habe ich mir so gedacht, wenn da irgendetwas dabei herauskommt, wenn ich mir da Gedanken mache, Sorgen mache, und zwar zu einem positiven Handeln, praktisch, aber auch geistlich. Beides ist wichtig, wenn es um die Sorgen geht. Zum Beispiel, es gibt die Sorge um die Familie, Familienfürsorge, man sorgt für seine Familie, man möchte das Beste, das ist positiv, die Sorge um die Gemeinde, dass es in der Gemeinde gut läuft, die Sorge um Verlorene. Und das alles soll mich zum positiven Handeln bewegen. Zum Beispiel, wenn ich die Sorge um die Verlorenen verloren habe, dann wird mein Handeln vielleicht sein, dass ich überlege, wenn ich dann Menschen habe, der noch nicht Christ ist, wie kann ich ihm eigentlich das Evangelium bringen? Das ist ja eine Frage, was mache ich dann überhaupt? Also ich kann mich ja sorgen, kann sagen, ja gut, die ganze Welt geht verloren, macht nichts. Oder ich kann überlegen, wenn ich einen speziellen Gott, gib mir einen speziellen Menschen vor Augen, wie kann ich ihm das Evangelium bringen? Und dann ist da noch die Sorge, zum Beispiel um die Krankheit, die Sorge um die Nöte des Lebens, die Sorge um die eigene Sünde, die Sorge um das Heil. Sie sollen mich zum positiven Handeln bewegen. Also wenn jemand krank ist, dann haben wir den großen Vorteil in unserem Land, wir können zum Arzt gehen. Wir können mit unserer Krankheit zum Arzt gehen und wir machen da einen Termin aus und wir gehen dahin und wir lassen uns helfen. Wir haben gute Ärzte und deshalb ist das so ein praktisches Handeln. Aber Paulus geht jetzt noch einen zweiten Schritt, also noch einen Schritt weiter, wie dieses positive Handeln auch aussieht. Hier in Vers 6 heißt es, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Also einmal diese praktische Sache, ne, ich gehe zum Arzt und dann kann ich dem Arzt auch vertrauen, dass er das Richtige tut. Und unabhängig davon, in allen Dingen kann ich noch dafür beten, dass das doch wirklich hilft, was der Arzt da macht und die Medizin, dass sie praktisch anschlägt und dass ich bald gesund bin und so weiter, ne? Und dass ich in der Apotheke das Richtige auch kriege, dass es da ist, gleich mitnehmen kann und was weiß ich, ne? Also man kann um diese Dinge ganz, ganz praktisch beten. Das heißt da hier in allen Dingen. Wir dürfen zu Gott kommen mit allem, was uns Sorgen bereitet. Wirklich mit allem. Wirklich mit allem, oder? Und ist die Freude im Herrn in meinem Leben, dann habe ich dieses Vertrauen zum Herrn. Wenn die Freude im Herrn ist, dann habe ich das Vertrauen zum Herrn, auf ihn meine Sorgen zu werfen. Petrus sagt dann mal, alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dieses positive Handeln führt uns ins Gebet. Ein Gebet, das sich in seiner Intensität steigert, hier in diesem Text wenigstens. Machen wir doch das Notvolle bei Gott bekannt. Jetzt sagst du, Gott weiß das ja schon. Natürlich weiß Gott das, aber er sagt trotzdem, wir sollen in allem zu ihm kommen. Obwohl er das weiß, sollen wir kommen. Bei Gott dürfen wir uns abreagieren mit allem, was uns Not bereitet. Wir dürfen ihm wirklich alles sagen. Wie ein Kind zu den Eltern kommt und sagt, ich will das und das und das tut mir weh und so weiter. So dürfen wir als Kinder Gottes zu ihm kommen. Und deshalb denke ich, ist das kein Widerspruch, wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Und nun doch alle Angelegenheit des Lebens ungeprüft auf den Willen Gottes hin ihm bringen. Es ist kein Widerspruch. Denn ich denke, Gott kann das viel besser sortieren als ich. Und dieser Vers zeigt die Art und Weise, wie wir beten sollen. Es ist eine kleine Sammlung von Begriffen über Gebet. Da steht die Anbetung drin und das meint das Gebet, das ihn lobt und preist. Gebet ist ja nicht nur, dass ich zu Gott gehe, der die Tür aufmache und sage, hier, ich brauche das und das und das, ne? Sondern Gebet ist Ehrfurcht und Anbetung vor ihm. Das ist ja, dass ich ihm die Ehre gebe. Ne? Genau wie Kinder, du sollst Vater und Mutter ehren, sie sollen ihre Eltern ehren, Vater und Mutter. Und dass die Kinder kommen, ja, für das und das, sie wollen immer nur Hilfe haben, immer nur bedient werden. Sondern es ist ja auch, dass man Vater und Mutter ehrt. Und dann ist das Gebet auch in dieser Aufzählung, in dieser Sammlung, das Bitten und das Flehen verstärkt hier diese Form des Gebets. Das Bitten und Flehen verstärkt. Jesus hat uns auch an einigen Stellen in der Bibel gesagt, wie dieses Bitten und Flehen und verstärkte Bitten, wenn wir an diesen ungerechten Richter denken, ne, an diese Witwe, ne, wie wir dann wirklich mit aller Intensität zu ihm kommen dürfen. Ne, mit Gefühl, was weiß ich, es tut mir wirklich weh, Herr, hilf mir wirklich, ich komme mit diesen Anliegen. Wir können davon auch von den Psalmen lernen, wie die Beter der Psalmen gebetet haben. Und dann das Gebet mit Danksagung. Mit Danksagung. Also, danke, Herr, dass du mir hilfst. Danke, Herr, dass du meine Gebete hörst. Danke, dass ich dir alles sagen darf. Und wenn da was nicht in Ordnung ist, dann weißt du es viel besser. Dann kannst du es so oder so machen. Aber das Gebet mit Danksagung, das ist hier auch dabei. Und durch Gebet empfangen wir Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe in der Zeit der Not. Und dann denke ich, wir erkennen dann schrittweise, was uns zum Besten dienen soll. Aber in all dem sollten wir danken. Das Danke nicht vergessen. Gut, und ich komme zum letzten Punkt, der auch noch so wichtig ist. Der Friede Gottes in uns. Ist der Friede Gottes in uns drin? Der Friede Gottes in uns? Darüber spricht Paulus. Und man muss sich mal vorstellen, zu den damaligen politischen brisanten Aussagen bringt Paulus ein starkes Gegenüber zum römischen Friedensreich, sogenannten Friedensreich. Ja, und wir haben ja auch nicht gerade nicht im Moment nicht eine Welt, wo man sagt, da ist alles in Ordnung. Es ist überall Kriegsgeschrei in dieser Welt. Ne? Überall rüsten sie und rüsten sie auf und machen Manöver und versuchen, ihre Stärke zu zeigen. Ne? Da kriegt der Christ, kriegt er nicht auch manchmal Angst, da, dass man denkt, es könnte dieses oder jenes passieren und so weiter. Und je mehr wir uns dann auf die, ich würde mal sagen, auf die Medien einlassen und uns davon das berieseln lassen, je schwieriger ist es ja manchmal im Leben. Aber Paulus sagt hier in Kapitel 3, Vers 20, ich glaube, das gehört einfach mit dazu, wenigstens in diese Predigt, da sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Für Paulus ist das diesseitige Leben nicht alles. Und das weiß er. Ne? Also es gibt wirklich im Anbetracht der Ewigkeit des ewigen Lebens ist das für Paulus, hat er mal irgendwo gesagt, nichts. Ne? Also es ist eigentlich sehr, sehr wenig. So sieht er es wenigstens. Und er schaut, ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel, er schaut in den Himmel. Er schaut in den Himmel, dort bin ich zu Hause, dort ist mein Herr und von dort erwarte ich ihn auch, den Herrn, den Heiland Jesus Christus. Was Jesus, wie Jesus es gesagt hat in Johannes 14, Vers 3 steht es, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das ist hier die Stelle. Da erwarte ich den Herrn und diese Erwartung sollte eine unwahrscheinliche Freude uns ausdrücken. Diese Erwartung, das ist ja alles. Das ganze irdische Leben ist dagegen nichts. Wenn du heute so alt bist, bist du in 10 Jahren 10 Jahre älter und 20 Jahren vielleicht nicht mehr da und dann vergeht die Welt hier für mich persönlich, aber das Himmlische, die Ewigkeit, da starten wir erst los. Da beginnt das ewige Leben sichtbar bei Gott. Und ich denke, andererseits leben wir in einer Welt, wo es keinen bleibenden Frieden gibt. Die Herrscher und Religionsstifter der Welt werden uns den Frieden nicht bringen können. Jede Ideologie, die daran gescheitert, ist daran gescheitert, die Frieden schaffen wollte. Niemand kann bleibenden Frieden schaffen. Dass wir in Deutschland und in Europa so lange Frieden haben, das ist ein Wunder Gottes. Und dann hat man gedacht, dann ist alles gut, es ist alles gut und plötzlich dreht sich das Blatt in einer Weise, wo niemand so dran gedacht hat. Ohne Gott ist bleibender Friede unmöglich. Dann stellt man sich manchmal auch die Frage, können wir Menschen überhaupt Frieden schaffen oder können wir Christen überhaupt Frieden schaffen? Wir Christen reden oft von Frieden, als wenn das unsere Sache wäre, Frieden zu schaffen. Wir reden davon, als wenn wir aus uns heraus diesen Frieden verwirklichen könnten. Aber die Bibel macht eines deutlich, Friede ist Sache Gottes. Der Einzige, der wirklich Frieden schenken kann, das ist Gott. Und alles andere, wo ich es probiere, natürlich soll ich dahin arbeiten, dass ich friedlich mit Menschen zusammenlebe. Aber es ist die Sache Gottes, der Friede. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, so steht es hier. Wer sich nicht freut, nur auf sich bedacht ist, ein sorgenvolles Leben führt, kann diesen Frieden nicht in seinem Herzen haben. Deshalb werden wir aufgefordert, diese Dinge immer wieder abzugeben. Und Paulus fordert auch seine Leser nicht dazu auf, sich den Frieden selbst zu machen, zu erarbeiten. Paulus fordert dazu auf, sich zu freuen, nachgiebig zu sein und die Sorgen abzugeben. Also das sind alles Dinge, die uns Unfrieden bringen können. Also die Dinge abgeben. Und wenn man sich die Frage stellt, wie bekommen wir diesen Frieden? Und das ist eine ganz einfache Antwort. Die Gegenwart Jesu in unserem Leben führt dazu, dass der Friede Gottes in unser Herzen kommt. Die Gegenwart Jesu. Dieser Friede fällt aus dem Rahmen unserer Vernunftsmöglichkeiten. Wir können es nicht erklären. Und dieser Friede ist unerklärbar und geht glücklicherweise auch über unser Denken hinaus. Und Paulus sagte in Epheser 2,14, er ist unser Friede. Ja? Also in dem ganzen Drumherum, in den Unruhen dieser Welt, damals zur Zeit des Paulus, dann weist er darauf hin, ganz konkret, er ist unser Friede. Ne? Und die anderen haben dann oft da und da den Frieden gesucht, aber er sagt, schau auf Jesus, er ist unser Friede. Und dieser Friede befähigt mich in einem christlichen Lebenswandel, darin zu leben. Und dieser Friede kann ich nicht selber machen. Ich kann ihn nur im Glauben und Danken annehmen, diesen Frieden. Und dazu sind wir ermutigt, dass wir es tun. In Kapitel 4, Vers 20 lesen wir, Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.